Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Ganz herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer und heute wieder einmal Podcast-Zuseher zu unserem bayerisch-tirolerischen Gemeinschaftsprojekt Wahre Schönheit. Heute bin ich sozusagen zwar der Gastgeber, aber auf fremden Gefilden. Wir begrüßen euch heute aus München, aus der Praxis von Dr. Dominik von Lukowitsch. Und er wird uns heute über ein Spezialthema berichten. Aber vorher muss ich natürlich noch meine Co-Moderatorin vorstellen oder herzlich willkommen heißen, wie immer, heute wirklich neben mir, nicht 160 Kilometer getrennt, Astrid Domczak. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wahre Schönheit. Wie gesagt, heute in München und zu Gast bei Dr. Dominik von Lukowitsch. Dominik, vielen Dank, dass wir kommen durften.
Ja, freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch. Und du hast dich ja vor vielen Jahren schon dem Thema Lipödem verschrieben. Wie kommt's? Ich meine, du bist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Da liegt es jetzt zwar nicht fern, aber auch nicht ganz nahe. Warum?
Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich glaube, das Lipödem ist zu mir gekommen und wir haben es letztlich sozusagen dann eigentlich nur weitergetrieben und aufgebaut. Ich habe immer sehr große Freude gehabt so am Gestalten und Machen, wie es ja viele plastische Chirurgen auch so machen, aber und haben. Aber gerade beim Lipödem ist es so eine ganz spezielle Situation, weil du ein ganz spezielles Patientenklientel hast. Man merkt sehr schnell, dass sie ein sehr, sehr großes Problem haben, ein ernsthaftes Problem im Täglichen mit ihren Freunden, Arbeitskollegen und auch mit ihrer Familie. Sehr wenig Glauben geschenkt bekommen. Viele sagen sozusagen, du bist nur dick. Und ist einfach ein bisschen weniger, mach mehr Sport, Mädchen, dann wird das schon. Und ich habe relativ schnell rausgefunden, also ich meine, das jetzt war ja kein Geheimnis sozusagen, aber durch die Vielzahl der Patienten, die ich dann hatte, dass sich die ganzen Geschichten immer wieder wiederholen. Und dadurch habe ich denen dann am Anfang sicherlich Zweifel gehabt, aber nachher dann auch Glauben geschenkt. Und dann hatte ich es ganz tiefe Bedürfnis, da irgendwie zu helfen und was zu ändern.
Du bist ja seit 2009 niedergelassen hier in München, mitten am Platzl, Zentrale geht's kaum, wunderschön. Und war das Lipödem ein Thema, das erst in der Niederlassung kam oder hast du dich vorher schon damit beschäftigt?
Also ich habe mich in der Tat vorher schon damit beschäftigt, zu meinen Oberarztzeiten noch. Und da wurde das aber auch sehr, sage ich mal, stiefmütterlich behandelt und auch so ein bisschen belächelt. Da haben wir schon die gleichen Geschichten gehört. Mhm. Aber es war so, so in der Klinik hat man es nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt. Man hatte auch weniger Zeit, den Patienten zuzuhören und wirklich so rauszufinden, was eigentlich das Problem ist. Und wenn du eine Patientin vor dir hast mit 120, 130 Kilo und sie sagt, sie isst sozusagen nur 1000 Kilokalorien am Tag, dann glaubt man das erstmal nicht. Mhm. Und das ist einfach ein Prozess. Und den Prozess, diesen Verständnisprozess, der hat für mich erst hier in München gestartet.
Mhm. Ich glaube, es ist für uns generell wichtig, auch die Differenzierung irgendwie zu erfahren, wie unterscheide ich jetzt die generelle Adipositas, also das generelle Übergewicht zum Lipödem. Wo sind die Kriterien? Ich glaube, das ist nicht nur für Laien wichtig, sondern auch für viele Fachärzte, wie du ja schon gesagt hast, tendiert man ja immer so ein bisschen dazu zu sagen, nimm mal ab, dann reden wir weiter. Und ich glaube, wenn man da gewisse Richtlinien hat, wo man quasi erkennen kann, soweit es möglich ist, das ist jetzt tatsächlich Lipödem oder das ist jetzt Adipositas, also Übergewicht, dann hilft das, glaube ich, allen. Also wenn du da sozusagen ein gewisses Schema hast, dann wäre das super, wenn wir das erfahren könnten.
Also zentraler Punkt, den du da ansprichst, Carlo, und ganz, ganz wichtig, vor allem auch wichtig für die Patienten und auch natürlich wichtig für die behandelnden Ärzte, also alle außenrum, Phlebologen, Allgemeinmediziner, Gynäkologen, Ernährungswissenschaftler und so weiter. Also es gibt leider keine gute direkte Unterscheidungsmethode, dass man sagt, man nimmt eine Probe oder man hat so, man kann es nicht wirklich beweisen in dem Sinne. Es sind klinische Zeichen, das heißt blaue Flecke, Schmerzen, Schwellneigung, Schwere der Beine und so weiter, knotige Umformung. Häufig merkt man es dann ganz deutlich bei der Operation, also bei der Liposuktion, das ist ja die allgemein anerkannte Therapie, dass es eben ein Lipödem ist. Man hat sozusagen diese verhärteten, vernarbten Fettzellen. Muss man auch noch ansprechen, wie letztlich dann diese Absaugung vonstatten gehen muss. Denn es ist keine ästhetische, sondern eine ästhetische Saugung, aber für eine Lipödem-Patientin. Das heißt, es muss viel, viel gründlicher sein. Ne? Nur so mal so angerissen, das Thema. Und viel umfassender. Ich kann nicht nur irgendwo so ein bisschen Feinarbeit leisten. Das wird der Krankheit nicht gerecht.
Ich finde eben, das Problem ist ja, also auch das wird da in Deutschland nicht anders sein als in Österreich, ein definitives Lipödem wird von der Kasse theoretisch übernommen. Ja, es gilt als Heilbehandlung. Also in Österreich ist es tatsächlich so, wer mit der Diagnose Lipödem zur Kasse geht, der hat gute Chancen, dass die Behandlung übernommen wird. Mhm. Und jetzt ist es natürlich an uns, die Grenze zu ziehen, zu sagen, okay, das ist jetzt ästhetisch oder das ist jetzt wirklich definitiv ein Lipödem. Und ich muss auch dazu sagen, die Patienten sind sehr gut gebrieft. Ja? Mhm. Also das weiß man aus dem Internet und so, welche typischen Kriterien sprechen für das Lipödem. Und dementsprechend kommen die schon zum Teil wirklich auch schon, ich spiele jetzt ein bisschen Advocatus Diaboli, ja? Aber die kommen schon sozusagen mit der ganzen Liste an Beschwerden. Und es ist dann wahnsinnig schwer, wirklich da zu sagen, okay, da stellen wir einen Antrag an die Kasse wegen einer Kostenübernahme oder da muss man dem Patienten sagen, sorry, aber das ist jetzt wirklich ästhetisch.
Also in Deutschland ist es so ein bisschen anders. Wir haben grundsätzlich große Schwierigkeiten mit der Kassenübernahme. Es läuft jetzt gerade so eine Erprobungsstudie. Da kann man mit Stadium 3 sozusagen eine Kostenübernahme bekommen, aber nur bei einem relativ niedrigen BMI. Wir wissen ja, dass der BMI eigentlich beim Lipödem überhaupt nichts bringt, genau. Wenn dann diese Waist-Hip-Ratio. Genau. Aber auch das ist äußerst schwierig und
darf ich da ganz kurz unterbrechen? Bitte für unsere Zuhörer und Zuseher, erklär die Waist-Hip-Ratio.
Genau, also das ist vom Prinzip der Umfang Hüfte oder Becken zu Hüfte und der sollte eigentlich unter 1 sein in jedem Fall. Wenn er über 1 ist, dann ist es sozusagen ein dickerer Bauch im Vergleich zur Hüfte und das spricht eher für eine Adipositas. Und andersrum eben, wenn die Hüfte breiter ist als schmaler ist als die Hüfte, als das Becken, Entschuldigung, der Bauch schmaler ist als das Becken, dann spricht es eher für einen schlanken Patienten. Und wenn dann das Gewicht aber hoch ist, dann kommen wir so wieder so Richtung Lipödem. Dann ist es sozusagen das Gewicht zu Größe, wie beim Body Mass Index, BMI, nicht so relevant. Sondern ein Waist-Hip-Ratio unter 1 spricht tendenziell für einen schlankeren Patienten. Mhm. Ja? Und so kommen wir da ein bisschen hin. Aber wir werden auch da noch nicht der Sache gerecht und ich gebe dir völlig recht. Die Patienten, die kennen natürlich diese Schlagworte. Damit können sie bei uns nicht so viel erreichen, weil die Kasse bei uns sowieso eigentlich so gut wie nie bezahlt, muss man ehrlich sagen. Zumindest hier im Süden. Es gibt auch manche, da wird es eher bezahlt. Aber grundsätzlich in Deutschland wird es äußerst schwierig gemacht. Trotzdem müssen wir als Ärzte es ja trotzdem irgendwie unterscheiden können. Denn einmal behandeln wir eine Adipositas und die wird natürlich komplett anders behandelt. Also auf jeden Fall mal nicht mit einer Fettabsaugung, sondern mit Diäten, mit Magenband, Magenverkleinerung. Das hilft nur beim Lipödem nicht viel. Es gibt jetzt gerade, ich war letztes Wochenende auf dem DGPEC-Kongress in Heidelberg und es gibt eine Ernährungsstudie und da hat man Lipödem-Patienten sozusagen wirklich eine Nahrungsumstellung gemacht und hat festgestellt, dass es natürlich bringt unter Umständen ein bisschen was. Es sind ja immer auch Mischtypen letztlich, aber keine relevante Verbesserung. Jetzt muss man natürlich gucken, welche Patienten nimmt man für so eine Studie. Ich würde sagen, wir haben auf dieser ganzen Skala haben wir 10% unten, 10% oben und ganz viel Mischtypen. Unten heißt, wir haben den Ausdauersportler, ambitionierten Sportler, Profisportler, der plötzlich einen Karriereknick hat, weil er Lipödem bekommt. Solche Patienten habe ich hier. Skilangläuferinnen, die ohne Nahrungsveränderung plötzlich dicke Beine kriegen, Fettansammlung bei so einer Hüfte, bei so einem ausgemergelten Gesicht und plötzlich denkst du, was ist los, die ist nicht mehr, geht nichts mehr. Und dann haben wir die anderen 10%, die sozusagen am anderen Ende sind, die halt adipös sind und rein adipös unter Umständen oder bei denen sich dann nach einer intensiven Diät das Lipödem zeigt. Das kann auch sein. Aber, und dann haben wir natürlich ganz viele in der Mitte, die häufig ein Mischtyp sind. So, was sollst du da jetzt machen? Willst du jetzt die erstmal nur ein Magenband machen oder sowas? Das ist äußerst schwierig, denn du hast ja auch so einen Circulus vitiosus. Du hast die Patienten, die merken, sie versuchen abzunehmen, es funktioniert aber nicht. Und dann verselbstständigt sich das so. Die merken, sie haben keine Rückkopplung von dem, was sie aufnehmen, von dem, wie sie Sport treiben, zu ihrer Figur. Die bleiben immer irgendwie ein bisschen zu kräftig sozusagen, ja, haben Fettpolster an den falschen Stellen und können essen oder auch nicht essen. Und viele entscheiden sich dann irgendwann fürs Essen. Das heißt, dann kommt aufs Lipödem noch eine Adipositas obendrauf. Und das macht es immer schwerer, noch das zu unterscheiden.
Dabei, was wir ja im letzten Podcast oder was der vorletzte Podcast ja auch besprochen haben, eben diese Spritze, die Hollywood-Spritze, wie sie ja heißt, so im Volksmund, Ozempic oder Wegovy oder wie man sie auch immer nennt, wäre da auch vielleicht so eine Option, quasi im Vorfeld, dass man das Gewicht reduziert und dann einfach wirklich sieht, wie reagiert der Körper, ändert sich viel oder ändert sich nichts. Und da als Diagnosemittel, ich tue jetzt spendisieren, ich muss dazu sagen, ich bin off-label jetzt, ja, weil es ja noch keine Zulassung dafür gibt. Das haben wir auch in unserem Podcast schon besprochen. Um ganz kurz noch einmal auf das zurückzukommen, das ist also ein Diabetes-Medikament, das aber auch eine deutliche Fett- oder Gewichtsreduktion mit sich bringt und deswegen gern nur zur Gewichtsreduktion verwendet wird. Da gibt es bereits Studien oder Ansätze, dass das auch zugelassen wird für Adipositas-Patienten, also für übergewichtige Patienten, besonders die ja Herzprobleme haben, um eben da wirklich jetzt Gewicht zu reduzieren. Aber das wäre jetzt vielleicht so eine Idee, wo man dann quasi die Lipödem-Patienten besser rausfiltert. Aber das ist Zukunftsmusik wahrscheinlich.
Glaube ich auch. Also ich glaube, dass das Ganze rund um dieses Medikament muss auch noch so ein bisschen besser beobachtet werden. Das hat ja durchaus auch erhebliche Nebenwirkungen.
Haben wir besprochen.
Ja. Und da wäre ich jetzt noch sehr zurückhaltend, das als Diagnosemittel einzusetzen. Ja. Und also ich denke, aber ich sage mal so, ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel in dem Fall, dass man begleitend immer eine Ernährungsberatung macht, auf die Ernährung guckt, insgesamt auf den Sport, auf den Hormonhaushalt und Stoffwechsel und so weiter. Das ist ja letztlich eine Kernaussage von dir. Ob man das jetzt mit einem dieser Medikamente, die eigentlich für Diabetes sind und auch eigentlich natürlich für die Diabetiker erstmal bei eingeschränkter Verfügbarkeit zur Verfügung stehen sollten. Aber vielleicht kommen wir dahin, wer weiß.
Wir haben ja, oder ihr habt ja so ein bisschen diskutiert, wie finde ich denn raus? Ist es eine Lipödem-Patientin, ja oder nein? Und ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gelesen, bevor wir zu dir gekommen sind. Und ihr habt einen eigenen Lipödem-Scale entwickelt. Was genau unterscheidet diesen Scale von der Skala, die man sonst so verwendet?
Also wir haben sonst eigentlich, gibt es eine Einteilung, 1 bis 3, 1 bis 4, je nachdem, wie man es interpretiert, und unterschiedliche Typen. Mhm. Die Typen sagen, wo die Verteilung ist am Körper, wobei das ausschließlich die Extremitäten anbelangt. Und das Stadium 1 bis 3, bei Stadium 4 ist es dann plus Lymphödem, mhm, sagt sozusagen, wie ausgeprägt es ist. Das ist aber eine rein morphologische Beschreibung. Das heißt, beim Stadium 2 kann man ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so richtig sagen, ist es jetzt, also es könnte auch eine Adipositas sein, ne? Also das weißt du auch nicht. Stadium 3 ist schon klar und Stadium 1 ist eigentlich völlig unklar. Mhm. Also was bei dieser ganzen Einteilung fehlt, ist eigentlich der Schmerz. So, das ist natürlich sehr subjektiv, aber die ganze Lipödem-Diagnostik ist, so wie du es vorher eigentlich auf den Punkt gebracht hast, ist total subjektiv. Ja? Ja. Wir haben blaue Flecken, so, blaue Flecken ohne adäquates Trauma. Was ist denn ein adäquates Trauma? Ja, also so vom, der eine sagt, ja, mein Pferd hat mich getreten, das ist doch das ganz normal sozusagen, ne? Ja, der eine sagt, davon habe ich einen blauen Fleck verdient, der andere nicht. Ja. Und manche kommen so leicht an die Tischkante, der eine kriegt einen riesen blauen Fleck, der andere nicht. So, das ist dann schon eher kein adäquates Trauma, um einen großen blauen Fleck zu bekommen. Aber es ist trotzdem ein bisschen subjektiv. Schmerzen sind natürlich total subjektiv. Auch diese Schmerzskala, ne, mit der wir das versuchen oder zu objektivieren, ist und bleibt subjektiv. Und also wir haben sozusagen in der Diagnostik immer ganz viel subjektive Punkte. Aber immerhin, in dem Munich Lipödema Score, MLS, haben wir eben trotzdem diese Merkmale aufgegriffen. Mhm. Denn es nur rein morphologisch zu betrachten, bringt uns auch nicht weiter. Denn wir wollen sozusagen als Chirurgen, wollen wir wissen, wann ist denn ein guter Zeitpunkt zum Operieren? Stadium 1 ist prinzipiell, muss überhaupt keine Operationsindikation sein. Klar, möchtest du es so früh wie möglich machen, vielleicht hast du gute Gründe, dass du sagst, okay, da steht eine Schwangerschaft an oder irgendein Hormonwechsel, wo wir wissen, dass es immer so Triggerpunkte sind. Aber Stadium 1 würde man immer schieben, ne? Komm in einem Jahr wieder, komm in 2 Jahren wieder, irgendwie so. Aber wenn jetzt jemand ein Stadium 1 hat, aber bei dem MLS schon eine sehr hohe Punktzahl, dann sind wir plötzlich in der OP-Indikation. Mhm. Und wie kommt er zu den Punkten? Weil die Patientin Schmerzen angibt, starke Schwellungsneigung und so weiter. Diese ganzen Punkte werden da erhört. Mhm. Und das ist das, was dem Patienten sozusagen dann, wenn es behandelt ist, die Lebensqualität wiedergibt. Und das ist das Entscheidende. Mhm. Ja? Vorausgesetzt, der Patient sagt uns die Wahrheit natürlich, ist ja klar. Mhm. Aber das ist halt irgendwo, gehört es mit zum... Mit dazu.
Glaube, ne? Das ist ja nichts Spezielles fürs Lipödem. Ja.
Richtig, ja. Mhm. Und aber mit diesem MLS sozusagen, den wir entworfen haben, kann man viel feiner die Operationsindikation stellen und eben schon bei einem niedrigen Stadium 2 sagen, ja, macht absolut Sinn. Mhm. Ja. Und wenn jemand diese Beschwerden nicht hat, dann kriegt er auch diese Punktzahl nicht. Und dann kann man auch sagen, ja, warten wir halt noch ein bisschen. Ne? Mhm. Deswegen war das für uns sinnvoll.
Ja, das hört sich gut an. Ihr redet jetzt immer über OPs. Wenn ich Dr. Google frage, der gibt mir auch ganz andere Antworten. Der sagt mir, ich kann Kompression machen, ich kann eben Sport machen, ich kann mit der Ernährung was machen. Mhm. Aber ist das denn zielführend? Ist das die Lösung? Ich meine, kann ich diese Krankheit heilen? Durch solche Maßnahmen, kann ich es überhaupt heilen oder wie muss ich als Patient, also auf was muss ich mich einstellen sozusagen?
Ja, gute Frage, schwierige Frage, also sagen wir in der Konsequenz. Also es gibt meiner Ansicht nach, also alle Hinweise verdichten sich, dass es eine genetische Erkrankung ist, dass es irgendwo vielleicht nicht einen fixierten Genlokus gibt, aber dass es eine genetische Veranlagung gibt, die unter bestimmten Umständen dann zum Ausbruch des Lipödems kommt. Was heißt das für uns? Das ist in jeder Zelle vorhanden sozusagen. Ja? Und was heißt es dann weiter? Wo kann das Lipödem vorkommen? Eigentlich aus unserer Erfahrung im gesamten subkutanen Fettgewebe. Mhm. Also nicht nur an den Extremitäten, sondern auch sonst. Mhm. Wir wissen nicht, was bringt sozusagen, warum ist es erst an den Extremitäten? Warum haben wir, wenn wir eine chirurgische Therapie wählen, eine Umverteilung nachher unter Umständen? Mhm. Bauch, Hüfte, Po, Dekolleté, Brust, ganz extrem, Gesicht, gibt's alles.
Das heißt, um das nochmal zu erklären, du saugst an den Beinen ab, dann ist es da gut und dann kommt das Fett wieder, dieses krankhaft veränderte Fett, an irgendwelchen anderen Stellen.
Also es ist natürlich, es kommt nicht wieder, sondern das da Fettgewebe, das subkutane Fettgewebe, das wir an den anderen, das wir überall haben, am ganzen Körper, kann dann dort sozusagen sich auch zu einem Lipödemfett weiterentwickeln. Ah, okay. So ist unsere Vorstellung. Mhm. Wir arbeiten da gerade dran, um Zahlen auszuwerten und das Ganze ein bisschen auf einen wissenschaftlich fundierteren Boden zu stellen. Mhm. Aber jetzt nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Also die konservative Therapie, die nicht operative Therapie, die wird natürlich von jedem Chirurgen immer geprüft und immer vorweg. Die Operation sollte immer erst dann stattfinden, wenn man weiß, dass es keine effektive Therapie ohne Operation gibt. Du hattest ein paar Sachen aufgezählt, also Kompression ist sozusagen gegen den Lymphstau, gegen die Schwellung. Ne? Mhm. Das hilft nicht, um das Lipödem zurückzudrehen, sondern um die Beschwerden zu lindern. Mhm. Kann total sinnvoll sein, kann auch im Rahmen der Operation, natürlich ist es essentiell, aber es wird nie ein Lipödem zurückdrehen. Mhm. Ja? Sport ist ein ganz wichtiger Bestandteil, selbstverständlich, weil es den ganzen Fettstoffwechsel beeinflusst. Nicht so sehr beim Lipödem leider, denn diese Fettpolster sind sehr sport- und diätresistent. Und Diäten natürlich oder auf die Ernährung achten, super, super wichtig. Viele Lipödem-Patienten haben ihre eigenen Diättechniken. Manche verzichten auf Kohlenhydrate. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Aber für mein Empfinden gibt es momentan keine konservative Therapie, die wirklich gut zum Ziel führt. Und es ist aber trotz Operation, müssen diese ganzen Punkte beachtet werden und immer Teil der Behandlung sein. Eine alleinige chirurgische Behandlung bringt auch nicht viel. Das ist nicht zielführend.
Okay. Und jetzt sind wir bei der chirurgischen Behandlung. Mhm. Da bin ich jetzt wieder neugierig. Ja. Du hast da angesprochen, es ist ein Unterschied zwischen einer ästhetischen Absaugung und einer Lipödem-Absaugung. Wo liegen jetzt die Unterschiede in erster Linie?
Also in erster Linie muss man sagen, dass halt bei einer ästhetischen Absaugung gehen wir davon aus, dass wir ein bisschen, wenn das Fett, das wir wegnehmen, kommt nicht wieder. Wenn der Patient, der Mensch einfach ganz normal sich so weiter ernährt wie vorher. Beim Lipödem ist es ein bisschen anders. Da sind wir der Meinung, müssen wir wirklich die Fettschicht drastisch reduzieren, damit es kein Rezidiv gibt. Und da sind jetzt allerdings die Spielräume sehr, sehr groß. Also ich sag mal, manchmal haben wir an der Oberschenkelvorderseite 6 cm Fett, dann muss man das auf 2 cm reduzieren. Manchmal, circa, ne? Also so Beispiele. Manchmal haben die Patienten nur 2,5 cm Fett am Oberschenkel und haben aber wahnsinnige Schmerzen. Und dann muss man es deutlich mehr reduzieren noch. Also die übrig gebliebene Fettmenge sagt nicht unbedingt was aus. Aber grundsätzlich ist es so, dass beim Lipödem die Fettschichtdicke sozusagen deutlich mehr reduziert werden muss als bei der rein ästhetischen. Bei der rein ästhetischen geht man rein nach der Form und beim Lipödem muss es eben deutlich reduziert werden, wenn man sonst Schmerzen, Restschmerzen und ein Rezidiv riskiert. Und es muss sozusagen ganzheitlich gesaugt werden. Also es bringt nichts, irgendwie Areale jetzt auszulassen. Denn dann wird man ein Shift haben, ein Transfer, dass plötzlich diese nicht behandelten Areale, sieht man immer wieder, richtig geradezu explodieren. Und das können eben auch die Nicht-Extremitäten sein. Also wir saugen zum Beispiel ganz viel am Rücken, weil der Rücken ganz häufig betroffen ist. Und wenn man jetzt eben erst mit den Extremitäten anfängt, weil das eben so besonders heraussticht oder die Probleme so stark sind, kann das sein, dass danach erst der Rücken kommt. Oder wir haben am Anfang, ist häufig der so die untere BH-Linie und so weiter, und dann haben wir das behandelt, das, was wir gesehen haben. Und dann wirklich, also wie mit dem Stift, alles, was wir nicht behandelt haben, plötzlich hat sich die Fettschicht dort verdoppelt. Also es ist wirklich, sag ich mal, man glaubt es manchmal gar nicht, ja, wie verrückt es ist. Und die Patienten, die uns glaubwürdig sozusagen vermitteln, dass sie eben an ihrer Ernährung, die schon vorher umgestellt haben und dann nach der OP nichts verändert haben. Also nicht plötzlich anfangen zu futtern, unkontrolliert oder sowas. Ja, das ist schon.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich meine, und generell auch, um einmal den Begriff einer ästhetischen Korrektur mittels Fettabsaugung ins richtige Licht zu rücken. Das ist keine Art der Gewichtsreduktion, ja, sondern es ist eine Harmonisierung der Körperform. Ja, es gibt, je isolierter so ein Fettdepot ist, desto klarer kann man es reduzieren und desto erfolgreicher ist man mit der Absaugung. Das ist der große Unterschied zur Behandlung bei einem Lipödem. Da konzentriert man sich auf isolierte Depots, während man beim Lipödem wirklich möglichst großflächig arbeitet. Ich glaube, so.
Richtig, aber die Flächen, die man bearbeitet, muss man richtig und gründlich machen. Ja. Also ich sag mal, wir unterteilen das dann immer in Areale, und die Areale, die anbehandelt werden, müssen auch zu Ende behandelt werden in dieser Sitzung. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, die Beine einmal komplett zu machen und dann ein halbes Jahr später wieder komplett machen. Dann hat man eine doppelte Vernarbung und dann kommt man vom Regen in die Traufe. Also das wird dann nur schlimmer. Also lieber macht man dann sozusagen Oberschenkel vorne innen zum Beispiel und beim nächsten Mal außen hinten oder was weiß ich, oder vorne hinten, irgendwie sowas. Ne?
Also, weil es gibt ja auch sicher, genauso wie bei der normalen Fettabsaugung, gewisse Kapazitätslimits.
Richtig, genau.
Also man kann jetzt nicht unendlich absaugen, man muss es dann einfach lassen, um auch den Körper die Chance geben, sich zu regenerieren. Aber dann versucht man wirklich an der Stelle, wo man es absaugt, das so gründlich wie geht abzusaugen und lieber dann in einem zweiten Schritt eine andere Region in Angriff zu nehmen. Das ist der Sukkus, oder?
Richtig, das ist genau das, was ich damit sagen möchte. Und dann sind diese Areale eben auch ausbehandelt und dann ist die Rezidivgefahr auch entsprechend klein.
Ja. Und ist es typischerweise so, dass Lipödem-Patienten irgendwelche Begleiterkrankungen haben? Also dass die schon andere Autoimmunerkrankungen zum Beispiel aufweisen, oder? Ist das nichts, was unbedingt Hand in Hand geht?
Ja, doch, wir haben schon so ein paar assoziierte Erkrankungen, häufig hormonelle oder also Hashimoto ist jetzt Autoimmun, aber es ist unterschiedlichste Erkrankungen kommen sozusagen bei Lipödem-Patienten häufiger vor, wobei es da noch keine wirklich wissenschaftliche Basis gibt. Mhm. Aber wir beobachten das schon, ja. Mhm. Ich habe immer gesagt, dass wir ganz viele meiner Lipödem-Patienten haben Plattfüße, aber es haben auch einfach viele Leute Plattfüße. Also das ist auch noch nicht nachgewiesen, dass das jetzt wirklich was damit zu tun hat. Ne? Mhm. Könnte an dem Lymphfluss liegen, dass die an der Venenpumpe und dass die Lymphe einfach schlechter abfließt und dadurch das sozusagen bei einer gewissen Prädisposition, Veranlagung dann dazukommt. Aber das muss alles noch untersucht werden.
Also da ist noch eigentlich ein weiter Weg, ja, auf einem sehr, sehr breiten und sehr, sehr wichtigen Feld, weil das Lipödem, wie du ja angesprochen hast, leider gar nicht so selten ist, wie man glaubt und oft eben verkannt wird. Ich glaube, das ist wirklich die Kernaussage aus dem Ganzen. Mhm. Es ist für uns auch das noch einmal, um das kurz zusammenzufassen, einfach schwierig, aber wir müssen uns bemühen, einfach die Grenze zu ziehen zwischen ästhetischer Absaugung und oder ästhetischer Fettansammlung und Lipödem. Es gibt Hilfen, es gibt, wie du sagst, gewisse Standards, aber das ist auch so mit vielen Grauzonen dann eben verhaftet. Das ist, glaube ich, einfach das ganz Wichtige, was man da herausfiltern muss. Gibt es irgendeine Technik, die jetzt bevorzugt. Ich gehe jetzt da schon ein bisschen ins Detail. Es gibt ja die Laser-assisted Absaugung, es gibt die Wasserstrahl-assistierte Absaugung, es gibt die Vibrationskanüle, es gibt die Standardkanüle. Gibt es da irgendeine, die man bevorzugen soll, oder gibt es da eigentlich keine großen Unterschiede?
Also grundsätzlich ist es immer gut, den Operateur das machen zu lassen, was er am besten kann. Ich habe natürlich alle ausprobiert, alle Techniken, weil ich mich damit jetzt wirklich schon sehr lange und sehr intensiv beschäftige. Und für mich ist die Power-Assisted, also die Vibrationsliposuktion, die effektivste. Sie saugt sozusagen auch die festeren Fettzellen ab. Bei der Wasserstrahl werden eher die weicheren Fettzellen rausgespült zu Anfang, und man hat eher ein unruhigeres Ergebnis in meinen Händen. Und deswegen bevorzuge ich ganz klar die Vibrationsabsaugung. Es geht in meinen Händen schneller, ich bekomme gleichmäßigere Ergebnisse und ich bekomme eine bessere Hautretraktion. Das heißt, das ästhetische Ergebnis ist besser. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, ja, für die Lipödem-Patienten natürlich, ja. Und die müssen schließlich den Rest ihres Lebens auch mit diesen Beinen rumlaufen. Und deswegen müssen die möglichst gut aus dem OP rausgehen und dann möglichst gut nachbehandelt werden. Also ich bin absoluter Verfechter der Vibrationssaugung.
Viele Patienten spüren ja, irgendwas ist nicht in Ordnung. Mhm. Was wäre dein Rat? Ich meine, wo gehe ich hin? Mein erster Weg würde mich jetzt nicht zu dir führen. Ich würde vielleicht zu meinem Hausarzt gehen. Mhm. Gibt's da dieses Wissen, oder wie bekommt ihr Patienten? Wie stimmt ihr euch ab? Seid ihr in einem Netzwerk? Oder wie hast du das aufgezogen, um die Patienten möglichst schnell sozusagen zum Ziel zu bringen, nämlich dass sie eine gute Versorgung kriegen?
Also wir beschäftigen uns ja die letzten 14, 15 Jahre damit, sozusagen auch die Kollegenschaft aufzuklären. Mhm. Das war wirklich damals so, dass selbst Phlebologen nicht wirklich wussten, was das Lipödem ist. Und auch wir mussten es ja irgendwann lernen, und wir haben natürlich die Patienten dann irgendwann da gehabt, und wir haben schon festgestellt, dass viele der Patientinnen einen irrsinnigen Weg zurücklegen, bis sie dann irgendwie zu jemandem kommt, der sie ernst nimmt. Mhm. Und das hat mich ja damals auch so eigentlich so berührt, ja, dass ich gesagt habe, okay, diese Patienten brauchen einfach eine Stimme, die brauchen Gehör und eine Stimme. Und genau das haben wir gemacht, Aufklärungsarbeit. Mhm. Und das ist viel, viel besser geworden. Mhm. Und man kann wahnsinnig viel nachlesen. Mhm. Meine Kollegin, die Frau Dr. Lossack, die hat einen Lipödem-Selbsttest erfunden, entworfen. Den haben zwar mittlerweile alle kopiert, aber er stammt von uns, ja? Okay. Also von ihr. Und der ist ganz toll, der bringt einen weiter. Da sind so ein paar essentielle Fragen, und dann sind natürlich vorformulierte sozusagen, dann, wenn man da auch eine gewisse Ja-Antwort hat, dann sagt man, okay, könnte sein, lass dich mal in dieser Richtung untersuchen. Mhm. Und
ist das in online?
Oder? Das ist online bei uns auf der Lipocura Homepage, kann man das ganz einfach abrufen.
Dann werden wir in den Shownotes vielleicht die Website angeben, weil ich glaube, das ist für viele eine große Hilfe.
Große Hilfe. Ja. Mittlerweile, sage ich mal, wissen selbst die Amtsärzte, was es ist. Aber es ist, das ist ja ganz wichtig. Also ich sage mal, die Phlebologen wissen es natürlich alle mittlerweile. Mhm. Auch die Gynäkologen sind gut informiert und die Hausärzte auch. Mhm. Also das ist ein riesiger Unterschied im Vergleich von vor 10 Jahren. Okay. Und ich glaube eben, wir haben da auch wirklich viel dazu beigetragen, mit Veröffentlichungen, mit Forschung und mit vielen Vorträgen. Und die Patienten können sich an diese Kollegen wenden, natürlich auch immer an uns. Und dann findet man einen Weg sozusagen.
Ja, sehr schön. Ich finde, das ist eben, wie gesagt, ein Thema, das brandaktuell ist, das viele, viele betrifft, viel mehr als man glaubt. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es trotzdem noch einmal. Ich finde toll, dass wir das jetzt einfach wirklich so systematisch ein bisschen aufgearbeitet haben, soweit das überhaupt möglich ist. Es ist schon viel passiert. Es ist noch ein weiter Weg, bis man das Ganze wirklich sozusagen schematisiert hat und klar dargestellt hat. Wenn auch da kann ich mir momentan ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, wo dann sozusagen, wo man dann sagen kann, so, jetzt haben wir das wirklich in der Schublade. Das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, aber trotzdem, es tut sich viel. Es ist viel Information da. Wie gesagt, wir werden auf diese Homepage hinweisen. Das ist eine tolle Hilfe, ganz egal, ob man jetzt da in Österreich oder in Deutschland ist. Es gibt Zentren, auch da kann man sich informieren. Und ich würde einfach sagen, das war jetzt, glaube ich, eine runde Geschichte. Und ich danke sehr herzlich. Danke für die, dass wir hier zu Besuch sein durften, ja, in München. Und wenn dazu Fragen sind, wenn es dazu Diskussionspunkte gibt, bitte am einfachsten auf podcast@excellentbeauty.com die ein Mail schicken. Wir werden das weiterleiten. Wir werden es selber beantworten, soweit wir es können. Und wir werden euch dann auf jeden Fall kurzfristig informieren, zum Teil direkt, aber auch natürlich in einem der folgenden Podcasts werden wir dann die Fragen versuchen zu beantworten, auch mit deiner Hilfe, wenn wir dürfen, dann werden wir einfach dann wieder auf dich zurückkommen. Ansonsten wünsche ich allen eine schöne Woche oder schöne 14 Tage. In 2 Wochen hören wir uns wieder und werden uns sicher auch bald wieder sehen. Bis dorthin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön.
Vielen Dank. Dankeschön.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.